Herzgeflüster, der Podcast vom Portal Gut zum Herz. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Podcasts. Ich habe heute hier eine Gesprächspartnerin, die ich vor kurzem bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie in Mannheim kennengelernt habe. Ich habe hier Franziska Pleiß. Franziska hat eine lebensbedrohliche Herzmuskelentzündung gehabt, das ist ein paar Jahre her, bekam eine Transplantation, eine Herztransplantation und ist heute aktiv in einer Patientenorganisation. Franziska, schön, dass du hier bist.
Hallo Matthias, schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank.
Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Franziska, es sind ein paar Tage her, wo wir uns kennengelernt haben. Wie bist du in den Frühling reingestartet?
Wie bin ich in den Frühling reingestartet? Also ich glaube, wie jeder war ich jetzt einmal froh, dass der lange, lange kalte Winter endlich vorbei ist. Hier in Berlin war es ja besonders kalt. Das habe ich gemerkt. In Mannheim war alles viel grüner wie hier. Und das merkt man schon, auf jeden Fall. Und aber ansonsten, mir geht's gut. Mir tut das Wetter auch wahnsinnig gut. Wie dir wahrscheinlich auch, mehr Sonnenschein. Und also mir persönlich geht's wirklich, wirklich gut.
Ja, das ist ja immer das Thema bei uns Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankung beziehungsweise einer Herzerkrankung. Es ist ja immer wieder auch, dass die einzelne Jahreszeit, die einen irgendwo so mitnimmt, manchmal geht es einem besser, dann wieder schlechter. Viele bei uns in der Community, die haben dann, wenn es Richtung Hochsommer geht, nicht so die beste Zeit. Das ist ja wirklich auch wieder sehr individuell. Franziska, du hast dich bereit erklärt, heute uns ein bisschen was über dich und über deine Erkrankungen zu erzählen. Wenn man im Netz guckt, findet man schon vieles über dich. Du gehst da auch relativ offen mit dem Thema um. Dich hat das Ganze mit 37 Jahren erwischt. Das ist jetzt, kann man sagen, 7 Jahre her. Es ging, glaube ich, 2019 bei dir los, wenn ich
Genau.
bin. Aber macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt den Leuten alles über dich erzähle. Erzähl doch mal. Wie kam es dazu? Einfach, weil es sehr spannend ist. Erzähl mal.
Ja, gerne. Also 2019, das ist richtig, im Dezember 2019 ging bei mir los. Ich muss dazu auch immer wieder sagen, das war vor der Covid-Zeit. Ich sage das jetzt speziell, weil es doch ja viele Menschen gibt, die aus solchen Erkrankungen, wie ich das haben, auch durchaus mit Covid in Zusammenhang bringen. Aber viele Erkrankungen, die wir durch die Pandemie auch viel mehr in der Öffentlichkeit diskutieren, gab es immer schon. Gab es immer schon, und dazu gehört die Herzmuskelentzündung einfach definitiv dazu. Und ich war 2019 eine 37-jährige Frau, voll berufstätig, Mutter einer 8-jährigen Tochter und war kerngesund, hatte nichts, weswegen ich irgendwie daran Zweifel haben sollte, 80 zu werden, Minimum sozusagen. Ja, beruflich komme ich sogar aus der Charité, war da viele Jahre in der Grundlagenforschung, auch zum Thema Herzmuskelentzündung tatsächlich. Also ich wusste Bescheid über Herzerkrankungen und dachte im Grunde genommen auch, dass ich die erkenne, wenn es mich selber trifft.
Moment, ganz kurz, das ist jetzt wirklich spannend. Also das heißt, du kommst aus dem medizinischen Bereich und du hattest sogar mit genau dieser Erkrankung zu tun.
Genau.
Okay.
Ja, auch tatsächlich später dann, also ich war auch Study Nurse und Studienkoordinatorin, habe viele Medikamente, die ich dann selber eben in Bezug auf die Herzinsuffizienz, die ich hier dann ja hatte, einnehmen musste, auch mit auf den Weg gebracht zur Zulassung quasi. Und plötzlich muss man die selbst nehmen. Und das ist wirklich auch ein Perspektivwechsel, den man vom Job hin zum Patienten durchläuft, der eindrücklich ist und der wirklich auch im Nachgang immer wieder eindrücklich für mich ist und in jedem Gespräch, gerade mit MedizinerInnen, also mit Pflegefachkräften, betone ich das auch immer, immer wieder, wie wichtig das letztendlich ist für mich diese Wahrnehmung auch gehabt zu haben. Früher war ich diejenige, die Menschen auch betreut hat, die Dinge einfach nur wissenschaftlich betrachtet hat. Auch das Thema Organspende, muss ich auch sagen. Und dann war ich auf der anderen Seite. Und diese 180-Grad-Wende, die war natürlich fatal für mich als Mensch, aber auch sehr spannend in dem, was ich daraus ziehen konnte, auch für meine heutige Arbeit. Aber nochmal zurück, genau, damals, wie gesagt, aus der medizinischen Forschung beruflich kommend und dann hatte ich eine ganz kleine Erkältung. Also wirklich sowas ganz Schnödes, wo man sich kurz vor Weihnachten ehrlicherweise nur ärgert und denkt, ach Mensch, was soll das jetzt kurz vor Weihnachten? Weil der Terminplan ist ja in den meisten Familien einfach mal voll in der Dezemberzeit. Und sowas natürlich auch bei mir. Und die Erkältung ging gewohnt, wie ich es immer eigentlich hatte, relativ schnell auch vorüber. Und dann habe ich gemerkt, ich war ja auch jeden Tag 20 Kilometer auf dem Fahrrad hin zur Arbeit, zurück zur Arbeit. Und dann war dann schon der erste Moment, wo ich dann dachte, ui, das ist mal ungewöhnlich. Ich habe jetzt irgendwie, als ob so ein furchtbarer Gegenwind da ist und der war ja gar nicht da. Also ich hatte dann plötzlich nach der Erkältung wieder auftretende Symptome und dachte, okay, diese Erkältung ist jetzt irgendwie wiedergekommen, so ein Ärgernis. Tatsächlich habe ich so gedacht. Vielleicht wird es ja jetzt eine Bronchitis und habe mich dann auch krank schreiben lassen. Also ich habe die richtigen Schritte, bin ich dann auch gegangen, in dem Krankschreiben, zum Arzt gehen und sich schonen zu Hause. Und trotzdem wurde es immer schlimmer. Und 3 Wochen später, am dritten Adventswochenende, ist es dann so schlimm gewesen, dass ich wirklich ganz blass war, ganz kaltschweißig, auch Atemprobleme hatte, die mir auch wirklich dann in der Nacht, bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin, auch massiv Angst gemacht haben. Und so ging das dann weiter und am dritten Advent war ich dann im Krankenhaus und hatte die Verdachtsdiagnose erstmal auf einer Myokarditis und da ist ehrlicherweise die Welt für mich zusammengebrochen, weil ich die nicht erkannt habe. Ich hätte schwören können, dass ich, wenn überhaupt, eine Lungenentzündung habe, was natürlich weniger, also nicht weniger schlimm ist, nur einfach überhaupt nicht die Richtung, die ich vermutet habe, aufs Herz gehend. Und ja, und so fing dann quasi das Drama und auch das Traumata meines Lebens an, weil ich letztendlich mit hohen Maschinensupport mehrere Wochen auf der Intensivstation des Deutschen Herzzentrums in Berlin lag, mit dem Tod gekämpft habe, schwerwiegende Herzrhythmusstörungen hatte und im Grunde genommen eine der schwersten Formen einer Herzmuskelentzündung hatte und völlig fassungslos war. Also ich sage auch immer, das hat auch gar nichts mit Intelligenz zu tun, dass dir oder mit der Art und Weise, wie man Informationen verarbeitet. Das ist ein gänzlich unverständliches Setting für die meisten Menschen. Und da war für mich natürlich die, wie bin ich geführt worden auf der Intensivstation mit den Informationen auch immer wiederholend. Das war ein ganz großer Schlüssel, um letztendlich auch zu begreifen. Und das ist nämlich genau das Tieferliegende, zu begreifen, dass man gefühlt gestern noch ein völlig gesunder Mensch war mit der Lebensnaivität, dass alles seinen Gang gehen wird, warum auch nicht? Also das Denken von vielen Menschen natürlich ist, warum soll denn an meinem Zustand sich irgendwas plötzlich ändern? Das passiert ja nur anderen. Nein, das kann ja in jeder Zeit passieren. Mir ist das passiert. Für mich war in dem Moment auch ganz wichtig, habe ich Schuld? Habe ich irgendwas Unvernünftiges getan? Hätte ich mich doch schneller krank schreiben sollen, hätte ich dies, hätte ich jenes. Und das war für mich eine Frage, die hat mich zum Beginn extrem umgetrieben. Und am Ende war es dann auch in den ersten Wochen ganz wichtig zu entscheiden, nein, ich habe da keine Schuld dran. Das passiert einfach Menschen. Solche Krankheiten passieren einfach, ob das etwas Genetisches ist, ob es einfach Pech ist. Das weiß man dann manchmal in dem Augenblick auch gar nicht, findet man vielleicht auch nie raus. Aber es ist wichtig für, wie will ich jetzt weitermachen? Wie will ich das überleben? Also nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und das ist ja auch diese große Lebensentscheidung. Will ich leben oder will ich mich einfach diesem schlimmen Schicksal ergeben? Und das habe ich dann relativ schnell dann auch für mich erkannt, dass das jetzt wichtig ist. Und Natürlich, ohne maximalen Support in der Klinik, dieses Ich sehe dich als Mensch Gefühl war ganz wichtig. Die Familie natürlich, die an meiner Seite war. Und dann war ich mehrere Wochen im Krankenhaus, hatte auch diese Maschine, die Impellerpumpe, die mein Herz eben unterstützt hat. Und das war für mich ganz, ganz wichtig. Ja, und dann ging es nach Hause, schwer herzinsuffizient. Und dann bin ich ein halbes Jahr später dann auch defibrilliert worden, hatte zum Glück dann schon implantierten Defibrillator. Auch das war natürlich mega schwer, das anzunehmen, dass ich mit 37 einen implantierten Defibrillator brauche. Also da habe ich auch gemerkt, wie wichtig es mir da schon war, mit Menschen in Kontakt zu kommen, weil mir gereicht hat, dass in der Reha jemand zu mir gesagt hat, ja, aber das ist ja mein Schutzengel. Und das war etwas, was bei mir so ein Schlüssel war. So dadurch, dass dieser Mensch das als Schutzengel bezeichnet hat, war das der Zugang für mich über dieses Wort, das einfach auch so zu sehen. Und das war es letztendlich auch. 3 Monate später bin ich defibrilliert worden. Nachts, da lag meine 8-jährige Tochter neben mir. Und ich habe das zum Glück überlebt. Und dann fing die ganze Wartezeit auf der Transplantationsliste an. In der Zeit bis zur Transplantation bin ich zweimal reanimiert worden, auch von meinem Mann. Und war auch mehrere Male im kardiogenen Schock. Bei mir war dann sozusagen das Problem, dass die Vernarbung des Herzens einfach so massiv war. Und dann bin ich im März 2022 dann transplantiert worden. Erfolgreich, jetzt bin ich 4 Jahre transplantiert und mir geht es wirklich gut. Aber für mich war es natürlich auch ganz, ganz wichtig, diese Zeit von Beginn meiner schweren Erkrankung bis zu dem Augenblick, wo ich wirklich begriffen habe, jetzt warte ich akut auf mein Herz, auch zu nutzen, um das zu verdauen, um das wirklich zu verarbeiten. Und das sind eben die inneren Wunden, die niemand sieht, die es auch, wo es ganz schwer ist, selber auch Worte für zu finden. Und dann war ich bereit dafür und dann war Transplantation wirklich das, was völlig in Ordnung für mich war.
Du hattest natürlich auch eine ganz schön lange Zeit, um dich mit dem Thema zu beschäftigen, dich da heranzutasten. Sehr spannend, und ich finde es auch ganz, ganz interessant, mal für die Hörer so einen Gesamtüberblick erstmal zu bekommen für das. Und ich glaube auch an der Stelle, nochmal, wo wir jetzt rein in dem ganzen gesundheitlichen Thema sind, da einige Fragen, die sich jetzt gerade mir gestellt haben. Natürlich die Frage, gab es denn irgendwie, weil du das vorhin so wirklich richtig beschrieben hast, gab es denn irgendwie eine erbliche Geschichte oder gab es irgendwie was, was du falsch gemacht haben könntest? Oder sagst du wirklich, es kam einfach so über mich wie, ich sag jetzt mal, wie eine Grippe? So.
Ja, wie so ein Bus halt, ne? Also das
Ja.
war wirklich so. Ja, also das war ja genau der Punkt, der mich zu Beginn massiv umgetrieben hat, ne? Und da gab es auch einen Arzt in der Klinik, der zu mir gesagt hat, Frau Bleist, das müssen Sie sehen wie ein Autounfall. Das ist Ihnen, Sie sind da auf der Kreuzung gewesen, sind bei Grün gefahren und Ihnen ist einfach jemand reingedonnert und den haben Sie nicht kommen sehen, Sie hätten nicht ausweichen können. Und genauso war das Gefühl dafür und genauso war es letztendlich auch. Natürlich habe ich mich mit sehr vielen anderen Schicksalen auch auseinandergesetzt. Das gehörte auch zu diesem aktiven Verarbeitungsprozess zu tun. Und da bin ich natürlich immer wieder über die Frage gestolpert, einfach weil es so akut letztendlich war. Oder gibt es da doch irgendetwas Genetisches, was einfach unbekannt in der Familie ist, vielleicht erstmalig aufgetreten ist durch mich? Und ich habe natürlich, nachdem ich transplantiert war, dann auch noch mal den Weg der genetischen Untersuchung gesucht und gefunden und gegangen. Und einfach weil ich ja auch, ich habe ja ein Kind. Das ist ja nicht nur in dem Augenblick, übernehme ich ja nicht nur Verantwortung für mich selbst, sondern auch für mein Kind. Und letztendlich ist das auch unklar, außer dass man weiß, dass das Immunsystem bei dieser Form der Myokarditis, die ich hatte, es gibt ja verschiedene Formen, das kann ich ja kurz mal sagen, dass man die Herzmuskelentzündung ist ja etwas, was entweder viral verursacht ist, bakteriell verursacht ist oder letztendlich durch das eigene Immunsystem. Und da weiß man natürlich auch noch viel zu wenig drüber, was ist denn tatsächlich der ausgebende Faktor, warum jemand solche autoimmune Myokarditis bekommt oder Eben nicht. Bei Viren weiß man das eben schon. Also man kann schon ziemlich viel untersuchen, um letztendlich festzustellen, woher kommt denn so eine Herzmuskelentzündung. Und da ist ja der Goldstandard auch eine Herzmuskelbiopsie zu entnehmen und die dann aber auch genetisch als auch viral zu untersuchen und letztendlich auch Anfärbungen des Gewebes zu machen, um zu gucken, ob es da auch eventuell Häufung von gewissen immunologischen Zellen gibt. Und das war bei mir letztendlich so. Also es ist genetisch, Quatsch, es ist immunologisch bei mir ausgelöst und ja. Und trotzdem bin ich nochmal den genetischen Weg gegangen und habe geguckt, welche einfach eine Verantwortung auch gegenüber meiner Familie habe. Und da ist nichts gefunden worden. Das ist natürlich wahnsinnig beruhigend. Trotz alledem ist es ja so, und das wurde mir da auch nochmal gesagt, und das ist vielleicht auch für die Hörer hier ganz wichtig, wenn man Erkrankungen hat, die jetzt keine hundertprozentige Diagnose erfahren haben, also von der Genese her, vom Ursprung, vom Auslöser her, macht schon Sinn, sich regelmäßig auch vorzustellen, alle 5 Jahre ungefähr in genetischen Sprechstunden. Also ich werde das dann auch weiter tun, weil natürlich die Wissenschaft immer weiter macht und arbeitet und gerade im Bereich der Genanalyse ja immer ganz viel passiert. Und es kann natürlich sein, dass es trotzdem irgendwas gibt, was heute einfach noch nicht untersucht ist. Ne? Und das ist schon etwas ganz Wichtiges. Besonders bei der Herzmuskelentzündung ist es ja so, dass mittlerweile da auch Pflicht ist oder in den Leitlinien steht, dass ja eine genetische Untersuchung damit zusammenlaufen soll, einfach weil es gewisse Erkrankungen gibt, die genetisch bedingt sind, die aber sozusagen sich äußern wie eine Myokarditis, häufig auch so verstanden werden, wie eine klassische Myokarditis quasi abläuft, aber den genetischen Ursprung haben. Und das ändert dieses ganze System nicht nur für die betroffene Person, sondern letztendlich für die ganze Familie.
Zeitliche Einordnung. Du sagst, war vor Weihnachten 2019, das heißt also 2, 3 Monate später kam dann die Corona-Epidemie. Also du hattest ja plötzlich nochmal eine ganz andere Ausgangssituation, dich mit einem neuen Leben vielleicht auch zu beschäftigen, weil es war ja auch eine komplett neue Zeit, in der wir damals gelebt haben. Wie hast du das empfunden und wie hast du diese beiden Dinge miteinander zusammengebracht, weil wenn ich es gerade so in meinem eigenen Ohr höre, so ganz lässt sich das ja nicht voneinander trennen. Also es ist ja, glaube ich, jetzt nicht, wo man sagt, das sind völlig zwei unterschiedliche Baustellen, oder?
Ja, also das war natürlich alles ein bisschen verrückt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil natürlich war für mich mein Schicksal, das hat in dem Augenblick erstmal alles irgendwie geschlagen. Also es war mir erstmal völlig egal, was da gerade in der Welt passiert, weil ich so beschäftigt war mit meinem im Grunde genommen. Ne? Und trotzdem war natürlich die Bedrohung schon so. Ich war durch diese immunologische Geschichte meiner Herzmuskelentzündung, war ich schon stark immunsupprimiert, damit das Immunsystem quasi aufhört, immer mein Herz anzugreifen. Das heißt, ich war ja sowieso schon anfällig für jeglichen Infekt. Und aber trotzdem hat so das Gefühl erstmal überwogen. Ich bin einmal mit meiner Herzmuskelentzündung gegen die Wand gefahren. Ich habe schon dieses Erleben, dass ich vorher hochaktiv an ein Bett gefesselt bin, an Schläuchen und Geräten hänge und lernen musste, von 100 auf 0% zu gehen. Das war ja etwas, was die Gesellschaft erstmal total überfordert hat, ne? So dieses, oh mein Gott, wir müssen zu Hause bleiben, wir dürfen nichts tun. Das war etwas, wo ich mich wirklich ein bisschen überlegen gefühlt habe in dem Augenblick, weil ich dachte, Moment mal, Leute, das kann ich schon. Wie cool. Ich habe mal jetzt ein Positives aus diesem Pott von Negativen, das ich hier habe. Und das ist auch etwas, was mir sehr von dem Beginn positiv in Erinnerung geblieben ist. Nichtsdestotrotz hatte ich natürlich auch Angst, da jetzt Covid irgendwie drauf zu bekommen, in dem Wissen, dass das für mich wahrscheinlich in dem Moment auch tödlich gewesen wäre. Und meine Tochter war ja dann zu Hause. Das ist ja dann das nächste Problem. Meine Tochter hatte ja dann auch Schullockdown. Das war genau der Zeitpunkt, wo ich dann nach Hause kam. Und es war für uns familiär natürlich unmöglich, dass meine Tochter und ich alleine zu Hause bleiben können. Weil ich hatte ja ständig Herzrhythmusstörung. Ich hatte ja ständig Angst, dass ich hier jetzt umfalle. Und das mit einem 8-jährigen Kind, das geht ja nicht. Also hat mein Mann gekündigt seinen Job und hat gesagt, er muss irgendwie zu Hause bleiben. Und das war natürlich nach so einer langen Zeit auch wie so ein Geschenk. Na, das war so ein Geschenk. Wir konnten uns als Familie, wo wir so viel ja, Bedrohung erfahren haben und auch Teilung erfahren haben, einfach mal zu Hause einigeln. Und das war auch gleichzeitig ein ganz, also es war eine Situation, wo ich ganz viel Kraft draus ziehen konnte.
Kommen wir nochmal zu dem Thema dein Leben vor diesem Ereignis. Du hast auf beiden Seiten des Tisches quasi dann irgendwann gesessen, als, wie du vorhin sagtest, als Study Nurse, genau zu dem Thema vor dieser Episode auf der einen Tischseite und dann plötzlich auf der anderen. Wie würdest du es aus der heutigen Sicht beurteilen? War es ein Vorteil oder war es ein Nachteil oder sagst du, das war einfach so? Das ist ja natürlich super spannend, weil wer hat natürlich so eine Geschichte, dass er dann tatsächlich mit seinem beruflichen Tun, wo auch immer das dann ist, dann so konfrontiert wird.
Ja, also das hatte mehrere Phasen, auch immer so ein bisschen abwechselnd, weil auf der einen Seite war ich natürlich unheimlich gut vernetzt mit Ärzten und mit Personal. Das hat mir auch wirklich in manchen Situationen auch noch mal, ja, also ich will nicht sagen einen Vorteil verschafft, aber alleine, dass ich dann eine private Nummer von der Pflegekraft in meinem Handy hatte, hat zum Beispiel meinem Mann ermöglicht, als ich dann mit meiner ersten Reanimation ins ländliche Wald- und Wiesenkrankenhaus gekommen bin, dass der sich mein Handy geschnappt hat und gesagt hat, du Moni, die Franzi, die kommt jetzt gerade in das Krankenhaus, die haben da überhaupt keine Ahnung von ihr, und die ruft dann an und sagt, pass mal auf, das ist meine Patientin, die fliegt ihr mal rüber hier zur Charité. Das war natürlich ein mega persönlicher Vorteil, den ich daraus hatte, ne? Aber es war natürlich auch schwierig. Also in der ersten Zeit auf der Intensivstation, der unheimlich nette Oberarzt, der es wirklich unheimlich gut mit mir meinte, ist auch die ersten Tage zu mir gekommen und hat mir gesagt, Frau Bleis, ich wünsche, Sie wären ein bisschen dümmer. Und ich guckte ihn ganz entsetzt an und er so, nein, nein, nicht falsch verstehen. Sie verstehen einfach jetzt gerade viel zu viel von dem, was mit Ihnen passiert, was hier alles sein könnte, und das tut Ihnen jetzt überhaupt nicht gut. Es hat mich auch total überfordert. Es gab auch Phasen, wo ich habe mir ja selber Blut abgenommen, auch in der Covid-Zeit. Immer wenn ich hier zum Hausarzt, ich habe vermieden, zum Hausarzt zu gehen, und der hat gesagt, Sie können das doch, machen Sie es doch selbst. Habe ich selber gemacht. Und das war auch so, dass ich dann in meinem Monitoring so arg drin war, dass ich mich manchmal auch überbekümmert habe, ne? Und das war natürlich immer so dieses, irgendwann kommt dann der Punkt, auch als schwerkranker Mensch, wo man manchmal auch begreifen muss, dass jede Nachricht, die man medizinisch bekommt, auch ein Tiefschlag sein kann. Na, dieses ständige Auf und Ab, diese ständigen Nachrichten über den eigenen Zustand, der einfach schlecht ist und nie wieder besser wird, immer wieder zu verdauen, das hat mich unglaublich gestresst. Und teilweise habe ich mir selber auch gewünscht, dass ich das alles gar nicht weiß, was hier passiert und keine Ahnung über Blutwerte habe und immer noch das große Blutbild für das Blutergebnis halten würde oder so. Aber jetzt ist es so, dass ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht, finde ich es wichtig für mich und auch richtig für Menschen, die chronisch krank sind, dass man viel lernt, dass man viel nachfragt, dass man viel versteht über das, was einem da widerfährt, wie man es am besten monitorieren kann, dass das die Frage sein muss, die man immer wieder sich selbst stellt, den Ärzten stellt und als Handlungsauftrag in ein Team und Arzt, Patient, Pflegekraft, Apotheker, all das, das sind alles ein Team, die dafür sorgen wollen, dass Krankheit aushaltbar ist und Zustände sich verbessern und dass das eben nur funktioniert, indem man einfach lernt, viel zu wissen.
Was mich gerade so umtreibt, das ist das Thema, wir haben ja mit verschiedenen Patientenorganisationen aus unterschiedlichen Disziplinen zu tun. Und wir haben zu tun mit Menschen, die Defibrillatoren implantiert haben. Wir haben zu tun mit Menschen, die Herzschwäche haben. Ich glaube, das, was auch die Hörer wahrscheinlich am allermeisten interessiert, ist natürlich dann das Thema mit der Transplantation. Aber du hast ja im Prinzip ganz viele Dinge, die du in dir hast, mit denen du dich beschäftigen musst. Also viele haben ja einfach dann in Anführungszeichen, das ist auch schon genug, nur ein implantierter Defibrillator. Oder viele haben dann Herzschwäche. Ich weiß, dass
Also
viele.
ich muss sagen, ich hatte aber nichts mit den Klappen. Huhu. Das ist auch
Okay.
immer, das ist an der Stelle, weil du hast natürlich recht, ich habe total viel und ich habe immer gedacht, am wenigsten machen die Klappen nicht noch Probleme.
Toll. Auch da sind wir mit einer Patientenorganisation in der Zusammenarbeit. Aber nochmal bei dem Thema zu bleiben, du hast den Defibrillator implantiert bekommen, du hast es vorhin eindrücklich erzählt, das war auch ein Lebensretter für dich, der Engel. Du hast dann die Diagnose Herzschwäche bekommen, was jetzt auch eigentlich eine eigene Disziplin ist erstmal. Das ist was, wo es mich halt sehr umtreibt, das Thema, was natürlich das Thema dann die Transplantation ist, dass wir da nochmal genau drauf gucken für unsere Hörer, wie läuft sowas ab, wie lange hast du gewartet? Natürlich kennst du denjenigen, von dem du das hast, nicht, vermute ich mal, wenn man das so aus allgemeinem Wissen weiß, erzähl doch mal darüber. Wobei nicht Dinge wie jetzt Defi oder Herzschwäche da unter den Tisch fallen sollten. Aber ich denke, dass das ist schon was, was man jetzt nicht so häufig trifft.
Ja, Ja, genau. Also Herztransplantation. Bei mir war es so, dass ich nach einem halben Jahr, nachdem ich krank geworden bin, bin ich nachts von meinem implantierten Defibrillator aus dem Kammerflimmern geschockt worden und bin dann direkt wieder ins Krankenhaus gekommen, wieder Herzmuskelbiopsie. Und man hat dann einfach festgestellt, dass jetzt der Punkt da ist, wo man listen muss für eine Herztransplantation. Was bedeutet das erstmal? Das bedeutet, dass man natürlich aufgeklärt wird, wie über jeden, für jeden Eingriff letztendlich auch. Das ist jetzt erstmal per se nichts Unterschiedliches. Und da muss man aber unglaublich viele Untersuchungen erstmal durchlaufen, um quasi zu zeigen oder dass man sieht, dass man transplantabel ist. Also transplantabel bedeutet in dem Augenblick zum Beispiel einen Ganzkörper-CT zu bekommen, um festzustellen, dass man keinen aktiven Krebs hat, dass zahnärztlich alle Untersuchungen laufen, dass man die Gefäße schallt und also quasi verschiedene Untersuchungen macht, um festzustellen, dass quasi ja das Herz oder beispielsweise ein anderes Organ ausgetauscht werden muss, aber jetzt nicht zu erwarten ist, dass es schwerwiegende andere Baustellen im Körper gibt, die ein Überleben über die Transplantation hinaus schon jetzt unmöglich machen würden. Ne? Und das muss man tatsächlich auch über die Wartezeit, die kann ja dauern, immer wieder aktualisieren. Ne? Also bei mir war das Glück dann in dem Augenblick, dass ich sowieso im Krankenhaus war, dann lief das meiste im Krankenhaus. Viele müssen das dann so abklappern quasi. Aber wie gesagt, dann war ich gelistet. Also dazu gehört übrigens auch ein psychologisches Konsil, weil man ja natürlich gecheckt wird auf, versteht man das alles? Ist man fähig, die Verantwortung zu übernehmen für das, was dann natürlich kommt nach einer Transplantation? Und das ist ja vor allen Dingen die Medikamente lebenslang einnehmen, das wirklich zu verstehen, was bedeutet, dass man sich schützen muss vor gewissen Sachen. Und genau. So, und dann war ich gelistet, dann ist man sozusagen T gelistet. Das bedeutet, man kann natürlich jederzeit abgerufen werden für einen Spender. Herz in meinem Falle wartet aber zu Hause, hat die Auflage, sich nicht so weit vom Transplantationszentrum zu entfernen. Also ein Auslandsurlaub ist zum Beispiel dann tabu. Und dann könnte es jederzeit so weit sein. Nun ist es aber in Deutschland so, dass wir ja unglaublich schlechte Spenderzahlen in Deutschland haben und die Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt nicht von der Blutgruppe her oder körperlich gesehen jetzt irgendwie spezielle Merkmale hätte, ist es ja unwahrscheinlich, von der T-Liste zu transplantiert zu werden. Da muss man sagen, passen muss natürlich, muss nicht das Geschlecht. Also ich kann jetzt ein Herz auch von einem Mann bekommen haben. Was natürlich ganz wichtig ist, ist die Blutgruppenkompatibilität. Ich habe Blutgruppe 0, also mein Spender hat dementsprechend auch Blutgruppe 0 gehabt. Und da müssen bestimmte Merkmale immunologisch ungefähr hinhauen. Also man sucht nicht wie beim Stammzellspenden den genetischen Zwilling, aber man sucht eine gewisse Ähnlichkeit. Also das ist auch wichtig, eine gewisse Ähnlichkeit zu finden, sodass quasi, also ich bin zum Beispiel Brillenträgerin, ich erkläre das immer ganz, ganz, ganz gerne. Das ist wie durch die Medikamente, die ich jetzt einnehme, ist meinem Immunsystem die Brille und damit die Scharfsicht einmal abgenommen worden. Und dadurch ist es eben möglich, das Herz, was nicht der genetische Zwilling ist, so ein bisschen als blinden Fleck zu gestalten für das Immunsystem. Ja, und genau, und das sind eben die Merkmale, worauf man eben schaut, medizinisch. Das ist auch ganz schön komplex, muss man sagen. Und letztendlich wusste ich aber auch, für mich ist es unwahrscheinlich, mit Blutgruppe 0 von der sogenannten T-Liste transplantiert zu werden. Und ich brauchte dann sozusagen erst die Hochdringlichkeitsklassifikation, und die ist bei mir eingetreten, nachdem ich zweimal, wie gesagt, von meinem Mann reanimiert worden bin, was beide Male unglaublich knapp war. Und dann wirklich auch festgestellt worden ist, die Frau ist so instabil. Und dann ist sozusagen auch die Perspektive, da müssen ganz klar natürlich auch wieder Herzkatheteruntersuchungen stimmen, und ganz viele Untersuchungsergebnisse müssen stimmen, also schlecht sein und schlecht bleiben. Damit man auf die Hochdringlichkeitsliste kommt, als Herzpatient wartet man dann im Krankenhaus, also dann ist ein Zuhausewarten unmöglich. Und dann kommt man in dieses Krankenhaus und weiß nicht, wie lange man wartet, ob man erfolgreich wartet. Und bei mir war die große Bedrohungssituation gar nicht so die schwere Herzinsuffizienz. Das hat sich tatsächlich noch bei mir ganz gut gehalten, und ich habe mich auch gut adaptiert. Also das ist ja auch erstaunlich, wie gut man sich adaptieren kann, ganz körperlich an die Insuffizienz eines Organs. Bei mir war die große Gefahr eben, dass jederzeit wieder so eine Herzrhythmusstörung hätte auftreten können und man die eben dann vielleicht nicht mehr managen kann.
Wie lange hast du im Krankenhaus gewartet?
Im Krankenhaus habe ich, also T-gelistet habe ich gewartet ein Jahr und 5 Monate, genau. Und auf der Dringlichkeitsliste habe ich 67 Tage gewartet. In einem Berliner Krankenhaus. Und ja, da waren auch noch Covid-Zeiten, da waren auch noch Lockdown-Zeiten und Besucherrestriktionen. Das war natürlich auch schwierig. Also ich habe in der ganzen Zeit zweimal meine Tochter gesehen, weil zum Beispiel da auch die Regel war, zweimal impfen, und dann, ja, dann ist sie zweimal geimpft gewesen, dann wurde sie tatsächlich dann auch krank, konnte dann wieder nicht kommen. Das war schon eine schwere Zeit, ne? Einfach nicht nur, weil man im Krankenhaus ist, und jeder, der länger mal im Krankenhaus war, weiß natürlich, da hat man keine Ruhe. Da hat man ja keine Ruhe. Man muss sich zwar um nichts aktiv so wirklich kümmern, aber man hat keine Ruhe. Und dann weiß ich ja auch nicht, ob ich da wieder rauskomme. Das ist ja, dieses Warten ist ja was ganz Unspezifisches und was ganz Bedrohliches. Und diese Angst, und die mal mehr ist, mal ein bisschen weniger ist, und natürlich auch davon abhängt, dass man auch mit anderen Patienten da wartet, die ein ähnliches Schicksal teilen. Und ja, aber für mich war das eine Zeit des Abschiednehmens, des aktiven Dankbarseins für mein Herz, das unverschuldet krank geworden ist, und was aber auch total viel durchgehalten hat. Also ich habe eine unglaubliche Dankbarkeit gespürt gegenüber meinem Herzen, mit dem ich ja geboren bin, mit dem ich selbstverständlich alt werden wollte. Und jetzt passiert etwas, dass ein Teil von mir gehen soll, ein Teil stirbt, und ich muss was Neues bekommen. Und ich war ja bereit auch für das Neue, aber ich habe dann auch nach der Transplantation gemerkt, dass das Erleben von etwas, und das ist ja auch was ganz Wichtiges, was uns Patienten ja auch generell sehr eint, ne? Dieses erzählt bekommen, dieses aufgeklärt werden, dieses sich belesen, sich informieren, ist was ganz anderes wie das tatsächliche Erleben. Und bei mir hat sich das zum Beispiel auch so dargestellt, dass ich nach meiner Transplantation, die ging dann, das geht dann auch sehr schnell. Also das ist dann so, ich habe um 19 Uhr gesagt bekommen, ein Organangebot ist für Sie da, und um 23:30 Uhr lag ich im OP in der Einleitung für die Narkose. Und da war ich auch ganz froh, dass ich eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit zum Nachdenken habe. Ja.
Absolut. Und dann geht der Apparat los. Ja.
Ja, und dann geht's los, und dann ist es natürlich wie in jeder Narkose, man wird wach und denkt sich, hui, habe ich überhaupt geschlafen? Und tatsächlich war es auch so, dass ich erstmal so ein bisschen diese Bestätigung auch so ein bisschen abtastend, ist da jetzt wirklich ein Verband auf meinem Brustkorb, für mich bekommen musste, dass es wirklich stattgefunden hat. Weil das war tatsächlich immer wieder eine Angst, dass vielleicht mein Organ, was ich bekommen soll, doch nicht gut genug ist und dann es noch rechtzeitig zum Abbruch kommt. Also das ist ja auch so, wenn ein Spenderherz zur Verfügung steht, das ist ja vielleicht auch an der Stelle interessant, ist so, dass, und so war es ja auch, der mögliche Empfänger schon Bescheid bekommt, weil das ein sehr kleines Zeitfenster hat. Das Herz ist ein sehr empfindliches Organ. Das kann nur 4 bis maximal 5 Stunden, manchmal auch 6 Stunden, ohne Versorgung durch einen Körper überleben. Und das bedeutet, das muss da zackig gehen. Also quasi ich bin informiert worden. Zu dem Zeitpunkt ist dann quasi schon das Entnahmeteam aus dem Deutschen Herzzentrum schon zu der Klinik, in der der Organspender lag, hingeflogen, hat die Entnahme durchgeführt, hat den visuellen Check durchgeführt, ist alles in Ordnung, kann man transplantieren. Und ab dem Zeitpunkt, wo die dann das Go gegeben haben und wieder losgeflogen sind in der sogenannten Entnahmeklinik, ging bei mir die Narkose los. Und da kann natürlich jederzeit noch, also noch mal irgendwas kommen, das vielleicht zum Abbruch kommt. Und das war natürlich meine Angst. Aber da war alles gut. Und tatsächlich muss ich auch sagen, in meiner ganzen Krankheitszeit hat mich immer auch sehr umgetrieben, dass ich mir immer wieder die, also ich war ja vorher gesund. Und ich habe wirklich immer wieder gedacht, boah, also ich weiß gar nicht, wie mein Herz geklungen, sich angefühlt hat. Als es doch noch gesund war. Also diese Wahrnehmung eines kranken Herzens hat alles so dermaßen überlagert, dass ich auch völlig an meiner Wahrnehmung irgendwie so gezweifelt habe. Und als ich dann wach geworden bin mit meinem Spenderherzen, habe ich das erste Mal auch verstanden. Also mein Spenderherz war unglaublich stark und schnell. Und schnell kommt natürlich auch durch die Medikamente, durch die Intensivmedizin, aber stark. Und ich habe das erste Mal wieder gespürt, wie wunderbar es ist, einfach nur ein starkes Herz zu haben, und wie schwach eigentlich auch mein Herz war. Und ja, und dann natürlich so einen regelmäßigen Puls zu haben, wenn man tagtäglich Rhythmusstörungen hat, das war unglaublich. Ja. Aber die Dankbarkeit kam erst in den nächsten Tagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Dankbarkeit, wovon ich tatsächlich ausgegangen bin, dass die sofort da sein muss, kam erst, als ich noch mal diesen, als ich dann wirklich noch mal so einen Prozess unterbewusst auch hatte, wo ich quasi noch mal richtig getrauert habe um mein Herz. Und das ist immer ganz was Wichtiges. Diese inneren Narben, die sind viel schwerwiegender oft als das, was nach außen so gezeigt wird, was medizinisch messbar ist. Und es dauert sehr, sehr lang, bis wir selber feststehen, was eigentlich das Problem ist. Und bei mir war es auch wirklich so. Ich habe zwar aktiv mein Herz verabschiedet im Wartekrankenhaus, aber dass der tatsächliche Verlust, das war noch mal etwas, was ich durchleben musste, was ich fühlen musste, was ich erzählen musste und was ich tatsächlich auch bis ins Tiefste verstehen musste, bis ich richtig dann in der Lage war, auch zu sagen, das ist jetzt gut so. Mein erstes Leben ist beendet und ich bin jetzt bereit für mein zweites, und mein Herz, mein Spenderherz ist jetzt mein Herz.
Ja, sehr spannend. Da sind wir ja genau auch schon bei dem Thema drin, was der Kopf dann mit einem so macht. Ich habe dich in Mannheim als ein sehr lebensfroher, lebensbejahender Mensch kennengelernt. Und oftmals sieht man ja den Menschen auch nicht an, ob sie jetzt tatsächlich ganz tief in sich drin mit dem Thema klarkommen oder nicht. Aber du machst mir den Eindruck, dass du da wirklich sehr fein damit bist.
Ja, also bin ich auch. Also klar, ich habe auch Trigger und ich weiß auch ziemlich gut, wo die liegen. Aber ich bin völlig fein. Also wie soll ich sagen? Also vieles passiert natürlich erst so im Nachgang, ne? Und natürlich weiß ich auch, dass ich für viele total souverän wirke, weiß, es fällt mir aber auch leichter, weil mir geht's ja jetzt auch gut, ne? Ich habe jetzt nicht dieses, ich habe dieses Gefühl erlebt und verstanden und richtig in mich auch reingelassen, dieses Gefühl, schwer krank zu sein und auch gestorben zu sein. Im Grunde genommen war ich das ja tot zum Zeitpunkt, wo ich auch reanimiert werden musste. Und das war für mich ein aktives Erleben im Nachgang auch, ne? Dass ich so gesagt habe, okay, ich habe ganz schlimme Sachen erlebt und Schlimmeres kann mich nicht mehr treffen. Und ich bin damit sehr aktiv umgegangen, aber ich habe jetzt auch einen Zustand erreicht, in dem es mir gut geht, auf den ich tatsächlich gar nicht gewagt habe zu hoffen, als ich so schwer krank war und vor der Transplantation stand. Und natürlich hatte ich jetzt auch mal wieder Situationen, wo ich Herzrhythmusstörungen hatte oder wo mein Blutdruck auch mal höher war oder frag nicht nach Situationen auch im Herzkatheter, wo ich mir auch wirklich einfordere, auch da so ein leichtes Sedierungsmittel zu bekommen, weil das Situationen sind, die mich immer wieder dann auch stressen und natürlich daran erinnern an das schwer krank sein. Aber ich spreche drüber und ich finde das auch ganz wichtig, dass das, dass dieses Sprechen auch verstanden wird als das ist Heilung, ne? Also das ist auch für mich das Erleben immer wieder gewesen, dass Sprache für jemand anderen ja auch bedeutet, dass ich es erstmal für mich formulieren muss. Und das löst unglaublich viele Probleme. Also nicht, weil wir immer permanent irgendwie alles verdrängen würden, sondern weil wir es ordnen. Ordnen für jemand, der nicht in deiner Haut, in meiner Haut steckt und dadurch eigentlich schon beim Erzählen manchmal merken, und das ist etwas, was ich mir immer ganz hoch dann eben stelle, oh Mensch, ich habe das ja eigentlich gerade primär so für mich gerade sortiert. Und es ist für mich wie so ein kleines Kästchen dann immer. Dann packe ich meine ganzen Traumata rein, indem ich erzähle. Und oder wie heute, ich mache das auf, das Kästchen, und ich weiß, dass mich das nicht ungeordnet anspringt ist. Und das hilft mir.
Das sind wir genau schon, aber auch bei dem Thema, was du heute auch tust, denn du bist heute die Vorstandsvorsitzende von Transplantiert e.V. Bei mir steht hier noch, du hast die Regionalleitung für Berlin-Brandenburg und du bist aktiv in der Patientenorganisation zu dem Thema, was natürlich für gut zum Herz perfekt passt. Was machst du da? Was ist deine Arbeit? Was ist deine Intention? Was sind die Ziele von Transplantiert e.V.? Lass uns da am Ende von dem Podcast nochmal genauer drauf gucken.
Ja, super. Das ist natürlich total toll. Dankeschön. Ja, Transplantiert e.V. Selber bin ich dazu gekommen, eigentlich über Umwege, muss ich sagen, weil ich tatsächlich erstmal so ein bisschen Angst vor Selbsthilfe hatte. Ne? Ich hatte einfach aus diesem Gefühl, schwer krank zu sein und auch irgendwie so einer unterbewussten Angst oder Kontrollsucht, sagen wir es mal so. Ich möchte mich nur mit Menschen befassen, die ich mir aussuche, die vielleicht auch mir helfen und was Positives vermitteln. Ich habe Angst, dass Menschen auf mich zukommen, die vielleicht nicht gut für mich sind und ich da nicht rauskomme aus der Situation. Mir mein schwer aufgebautes Konstrukt von psychischer Stabilität wieder umschubsen. Und darum habe ich erstmal so ein bisschen Bogen um Selbsthilfe so gemacht. Und stelle heute auch fest, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass Menschen heute Selbsthilfe viel lockerer verstehen und als Gemeinschaft von unglaublich vielen Menschen, wo man nicht unbedingt immer alle als Perfect Match sehen braucht, aber gewisse Sachen, ne? Gewisse Menschen, gewisse Konstellationen nur entstehen, weil man eben in Selbsthilfe geht. Und das eben nicht bedeutet, ich gebe jetzt was ab oder ich nehme jetzt nur negative Emotionen von anderen auf, sondern nein, ich befähige mich, weil ich mich viel besser einordnen kann, weil ich viel besser auch losgelöst von gesellschaftlichen Erwartungen einfach sprechen kann über meine Last, über meine Krankheit, die ich vielleicht auch gar nicht mehr so als Krankheit sehen möchte, sondern als Teil meines Lebens. Und das ist ja nicht nur schlecht. Und das ist das Bild von Selbsthilfe, was ich gerne heute auch bei Transplantiert e.V. Vermitteln möchte. Aber einsetzen tun wir uns für Menschen, die eine Organtransplantation erfahren haben, also jetzt nicht nur Herz, sondern auch Niere, Leber, Lunge, Pankreas oder die Kombinationen, die da auch entstehen können bei einer Transplantation. Wir setzen uns ein und bieten vor allen Dingen den Menschen die Plattform, sich miteinander zu connecten. Nicht nur in Städten wie Berlin oder München oder Hannover, sondern auch natürlich auch online, ne, damit das alles deutlich barrierefreier geht und schneller geht und Menschen sich gesehen fühlen. Und da geht es nicht nur um die Transplantierten, sondern auch die Wartepatienten selbstverständlich, um die Angehörigen auch, die ja in vielen Settings häufig vergessen werden. Ne? Häufig eine Nebenrolle spielen, obwohl sie doch eigentlich eine Hauptrolle spielen. Weil, seien wir mal ehrlich, ohne Menschen, die wir lieben, wären wir alle nicht hier und würden uns auch damit aktiv befassen können. Und ja, und dann ist es natürlich für uns eine ganz große, wichtige Aufgabe, Organspende mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, das Thema zu enttabuisieren, auch eine Organspendekultur in Deutschland zu schaffen. Und ich selbst bin auch, habe mich früh für die Organspende entschieden, habe aber nie daran gedacht, dass es mal sein könnte, dass ich transplantiert werden müsste. Und das hat mir auch wirklich die Augen geöffnet, dass ich natürlich schon viel weiter bin wie viele andere, dass ich Anfang 20 meine Entscheidung für die Organspende getroffen habe, sondern wer denkt denn schon dran, dass man selber betroffen sein könnte? Und dass das etwas ist, was, wenn wir in der Gesellschaft mehr drüber sprechen könnten, was uns eint und was uns, was Menschen auch für Ängste haben, dann würde man vielleicht auch viel lockerer auch über Themen sprechen, die ja natürlich auch nicht einfach zu kommunizieren sind. Organspende ist nicht einfach zu kommunizieren. Ja, wir setzen uns bei Transplantiert e.V. also sehr stark für die Menschen ein, die betroffen sind, aber auch politisch. Also wir wollen auch, dass sich viel mehr ändert, sowohl von der Grundregelung, wie man sich zur Organspende entscheidet, also wie man zur Entscheidungsfindung kommt, als auch im Umgang in Schulen oder auch in Krankenhäusern, wie man mit dem Thema Organspende da umgeht. Und wir sind natürlich auch sehr daran interessiert, uns zu vernetzen, ne? Mit anderen Patientenverbänden, mit den Fachgesellschaften. Und ich finde auch, dass es immer, immer wichtiger wird. Ich sage immer ganz, ganz gerne, meine Vorgängerin, die 1998 Transplantiert TV gegründet hat, die für mich auch ein wahnsinnig wichtiges Vorbild war, weil die hat einfach 32 Jahre mit ihrem Herzen leben können. Und das war natürlich wow für mich, als ich transplantiert worden bin, weil die Statistik, ja, auch was anderes sagt. Die sagt so 15 bis 20 Jahre. Und da hoffe ich natürlich auf mehr, wenn ich mit 39 transplantiert worden bin. Und da zeigt mir auch dieses eine Aufgabe haben, wirklich sich neu zu orientieren, sich ein Stückchen neu zu erfinden. Das ist doch etwas, was auch schwere Krisen im Leben ermöglichen. Und das möchten wir natürlich auch unseren Mitgliedern zeigen und möchten auch den Fachgesellschaften zeigen, wenn man über chronische Erkrankungen spricht, dann muss man die Menschen auch mit einbeziehen. Ja, man muss die Menschen einfach mit einbeziehen. Ich persönlich, und ich sagte es auch immer wieder, sehe auch nicht mein Herz als den Punkt, der mir vielleicht irgendwann Schwierigkeiten wieder machen würde, sondern die Tatsache, dass ich vielleicht Komorbiditäten entwickle, dass ich einfach kränker werde, gesamtkörperlich, was ja nicht nur am, wir können nicht alles auf unsere Krankheiten schieben, wir werden auch einfach mal älter, ne? Aber es ist einfach so, Menschen wie du und ich, wir müssen Medikamente einnehmen, die auch Nebenwirkungen haben, die wir auch alle in Kauf nehmen müssen, die man auch mit der Zeit, mit den Jahren, mit den Therapiejahren auch abpuffern muss. Aber genau das ist es ja auch, ne? Hier muss auch verstanden werden in diesem ganzen Spannungsfeld, in dem wir uns ja bewegen, und zwar jeder, ob es Patient ist, ob es medizinische Fachkraft ist, ob es der Hausarzt auf dem Land ist, ne? Dass man versteht, dass gute Medizin in Deutschland nur funktioniert, wenn wir uns alle auf eine Ebene irgendwie bewegen, ne? Dass Kommunikation besser wird, dass die Befähigung der Menschen besser wird, auf sich aufzupassen, auch gut zu präventieren. Und das geht eben natürlich nur über Vernetzung, über auch sich zusammenzutun und sich in allen Bereichen einfach zu unterhalten und neue Ideen zu schaffen. Und da bin ich, wie gesagt, sehr froh. Meine Vorgängerin, ich sage mal so, das sind so die Zeiten, in die 90er Jahre, so gewesen, die 80er, die 90er, wo Selbsthilfe so entstanden ist in dem Maß, wie wir es heute kennen, die sich überhaupt erstmal so ein Grund Set so aufgebaut hat, damit man verstanden worden ist, dass es gebraucht wird. Und heute sind wir in einer Zeit, wo es viel mehr um Mitsprache geht. Und da muss man immer wieder sagen, ja, wir wollen mitsprechen, wir wollen politisch mitsprechen, wir wollen auch in den Abläufen, auch in Leitlinien mitsprechen und nicht nur, wenn man es auch bei Studien jetzt beispielsweise sieht, als Menschen, die mal das abnicken sollen, sondern wirkliche Teilhabe, wirkliche Mitsprache, wirkliches Verständnis von, was sind denn Menschen, die chronisch krank sind, was für Bedürfnisse haben sie, welche Ängste haben sie. Und das merke ich auch immer wieder, auch tatsächlich auch mit meinem Vergleich früher als diejenige, die ganz normal die Klinik als Arbeitsplatz gesehen hat. Und jetzt ist er auf einmal nicht mehr mein Arbeitsplatz, sondern mein Healthcare-Provider, und das ist natürlich was ganz anderes.
Aber das sind wir genau bei dem Thema, was wir bei Gut zum Herz mit unserem Projekt, wir nennen das, also wir haben das Patient Empowerment, wo wir sagen, sei dein eigener Gesundheitsberater, nicht Berater, dein eigener Gesundheitsmanager, so rum. Und da ist man dann tatsächlich in der Eigenverantwortung. Und wenn man das immer stärker annimmt und sagt, ja, ich weiß ja am allerbesten, was mit meinem Körper passiert, und dann gibt man die Verantwortung nicht ab. Und das ist das, was wir wichtig finden. Und jeder, der eine chronische Erkrankung hat, sollte tatsächlich auch in der Selbsthilfe beziehungsweise in Patientenorganisationen aktiv sein. Das ist so das, was wir immer uns wünschen. Da hat nicht jeder die Zeit und es hat auch nicht jeder immer die Lust dazu. Aber wenn es gar keiner macht, dann ist es halt auch nicht gut.
Ja, es ist eben auch so, das stelle ich auch immer wieder fest. Also es ist ja so, ich frage ja dann auch Leute, die bei uns stille Mitleser sind, ne, die ganzen Angebote von Transplantiert e.V. jetzt eher so still wahrnehmen. Und da frage ich natürlich manchmal, oh Mensch, ist da alles gut? Und wie findest du das? Und die meisten finden das total gut, ne? Also nur weil jemand leise ist oder jetzt, wie du eben auch sagst, aus bestimmten Gründen vielleicht der Beruf, die Familie jetzt nicht aktiv teilnehmen kann. Man kann so sehr das unterstützen, einfach indem man ja teilnimmt an Selbsthilfe, indem man einfach Mitglied ist. Natürlich auf der einen Seite mit einem Mitgliedsbeitrag auch die Arbeit unterstützt, die uns allen ja zugutekommt, als auch ja, jeder kann, also ist Experte für seine Erkrankung. Das darf man nicht vergessen. Und es gibt so viele Fragen, die Menschen haben. Also wenn ich so an mich denke, mir haben damals, als ich chronisch krank geworden bin, beziehungsweise erstmal akut krank geworden bin, so viele Kleinigkeiten geholfen, ne? Und wie wenig es tatsächlich ist, die ein erfahrener chronisch kranker Mensch jemandem mitgeben kann, einfach an Hoffnung. Ne? Dass man nicht, dass man, ich meine, allein schon die Tatsache Herzrhythmusstörung, ne? Als ich gesund war, hätte ich mir niemals vorstellen können, wie man sich adaptieren kann an Herzrhythmusstörung. Ne? Irgendwann, also das ist, wenn mir das jemand zu Anfang gesagt hätte, ein Arzt, das hätte ich dem nicht geglaubt. Wenn ein Patient mir das gesagt hätte, ne? Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, viel mehr Einbezug in Kliniken auch am Patient. Na, wenn mir ein Patient das gesagt hätte, hätte ich es natürlich geglaubt. Ich hätte mir das für mich noch nicht vorstellen können. Das ist ja das, was man dann noch. Aber einfach weil jemand das sagt, der selber das hat, dass da reichen Momente, das ich bin gleich Gefühls.
Franziska, was ein spannendes Thema. Es ist ja wirklich hochinteressant und vor allen Dingen halt auch beeindruckend, wie du deine Geschichte erzählst. Ja, halt einfach erlebt. Ne? Das ist einfach das, was du erlebt hast. Das ist einfach deine Geschichte.
Ja, genau. Und das ist schon manchmal, also manchmal ist es auch so, dass ich bin ja jetzt, wie gesagt, 4 Jahre transplantiert, und das möchte ich aber auch immer wieder sagen. Ein kleiner Unterschied ist für mich zum Beispiel, als ich damals so schwer krank war und wirklich schwere Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungssymptome hatte, ne? Da habe ich ja viel mehr Medikamente einnehmen müssen, wie ich das jetzt zum Beispiel tue. Und damals war es total frustrierend für mich, diese Medikamente einzunehmen, weil sie viel waren, weil sie viele Nebenwirkungen hatten und weil sie mir natürlich nicht das Gefühl gegeben haben, dass es mir besser geht. Und trotzdem habe ich natürlich nie was vergessen. Ne? Einfach weil die Gefahr, dass es dann noch schlimmer wird, natürlich in Gegenwart dieser schweren Symptome schon viel zu groß war. So, jetzt, ich fand das ganz interessant, und das sage ich auch immer wieder Menschen, die frisch transplantiert sind und von der Reha dann nach Hause gehen. Denkt dran, dass ihr jetzt wieder euer Self-Management üben müsst und dran denken müsst, dass ihr Blutabnahmen organisieren müsst und euch die Medikamente stellen müsst, und unterschätzt nicht, wie viel durch die Verbesserung der Symptome oder vielleicht sogar das Ausbleiben der Symptome durch ein Spenderorgan eben auch da ändern können. Und es ist wirklich so, auch bei der Transplantation darf man nicht vergessen, viele Abstoßungen über die Jahre passieren durch eine Non-Com-Compliance, also dass die Medikamente nicht richtig genommen werden, was aber auch nicht einfach ist bei Transplantation, muss man auch sagen, ne? Mit den Bereichen, in denen die Menschen medikamentös drin sein sollen. Aber es ist wirklich so, es ist ein Unterschied. Medikamente, die ein Leben lang verordnet sind, haben auch einen Sinn und Zweck. Ne? Also nur weil man, und das trifft, glaube ich, viele Erkrankungen, das ist nicht nur nach einer Transplantation und man fühlt sich wieder gut,
Ja.
dass man vergisst, es gibt so viele Dinge, wo man nicht direkt merkt, Blutdruck ist ja da das allerbeste Beispiel, Cholesterinwerte auch, ne? Wo man nicht spürt, was das für einen Effekt im Körper hat und was das mit den Risikofaktoren letztendlich auch tut. Und deswegen finde ich auch ganz wichtig für mich, ich antworte niemanden, der fragt, wie viele Tabletten nimmst du denn? Das ist total irrelevant. Ich nehme Medikamente, das sind 5, und Tabletten nehme ich mehr, aber warum soll ich das so nennen? Das belastet mich psychisch nur. So, und dass ich alles, was ich tue, vom Medikamentenstellen über Sport und mich für einen Salat anstatt für die Pizza zu entscheiden, ist für mich Gesundheitsmanagement. Dass immer diese positive Assoziation zu vielen Dingen, die ihr natürlich schwerfallen. Ne? Also diese Akzeptanz von, man muss sein Leben lang Medikamente einnehmen oder man muss sich vielleicht darauf einstellen, dass gewisse Dinge schlechter werden könnten. Probleme auftauchen könnten, das spielt das, wie sprechen wir über uns selber und über das, was wir jetzt in unser Leben einbringen und implementieren müssen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Franziska, wenn du dir was wünschen dürftest, zu gerade jetzt dem Thema mit eurem Verein Transplantiert e.V., möchtet ihr mehr Mitglieder? Ich habe gesehen, man kann bei euch auch das Ganze finanziell unterstützen. Selbsthilfe braucht finanzielle Mittel, gar keine Frage. Äußere mal deinen Wunsch.
Ja, also natürlich freue ich mich immer über jedes Mitglied, was zu uns findet, aber generell muss ich sagen, es gibt so viele Angebote von Organisationen, die sich für organtransplantierte Menschen in Deutschland einsetzen. Man sollte das finden, was einem gut tut, was vielleicht auch präsenter an der eigenen Klinik möglicherweise ist, ne? Also das ist alles ganz, ganz großartig, und wir bewegen uns alle in die richtige Richtung. Für Transplantiert e.V. an sich wünsche ich mir, dass Selbsthilfe besser verstanden wird, ne? Also dass Selbsthilfe als Befähigung verstanden wird als ein sicherer Platz für jeden Menschen. Und selbst diejenigen, die es vielleicht nur temporär brauchen, aber auch wie viel man selber auch reingeben kann für andere Menschen. Man ist vielleicht erst der Empfänger von Hilfe und dann ist man derjenige, der es das geben kann. Wie viel tiefe Befriedigung und auch die Fähigkeit, sich neu zu entdecken, auch darin erwächst. Das wünsche ich mir, dass viele Menschen das so sehen. Und dann glaube ich, entwickelt sich das weiter, und wir wollen uns besser digital noch aufstellen, wollen da mehr Begegnungen für die Menschen schaffen und einfach für jeden das Gefühl geben, man kann heute viel vielleicht austauschen durch beispielsweise künstliche Intelligenz, aber die Begegnung zwischen Menschen wird immer gebraucht. Und das kann manchmal nur ein Moment sein und es rettet einen die Sicht auf die eigene Welt. Und das ist etwas, was ich mir für Transplantiert e.V. weiter wünsche, dass wir immer mehr Begegnungen zwischen Gleichbetroffenen, zwischen Neubetroffenen, zwischen Interessierten knüpfen können.
Schöner hätte man es nicht formulieren können. Dem hätte ich nichts hinzuzufügen. Genau das wünschen wir uns für Gut zum Herzen, vor allen Dingen für die vielen anderen Patientenorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch. Franziska, ganz lieben, lieben Dank für die Einblicke in dein Leben, auch vor allen Dingen in die Einblicke in dein Leben vor deiner Erkrankung, was ja auch nochmal super spannend ist. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Zeit, um genau das zu tun, was du uns heute erzählt hast und was du mit uns geteilt hast. Ganz lieben Dank dafür.
Dankeschön, Matthias. Danke, dass ich hier bei diesem Podcast mit dabei sein kann und danke auch für deine Arbeit und für deine Art, einfach ganz schnell mit Menschen zu connecten. Das ist absolut wertvoll.
Ganz lieben Dank. Franziska, an der Stelle, ganz liebe, liebe Grüße nach Berlin, ins hoffentlich bald wieder sonnige Berlin.
Heute ist Dauerregen, aber das war nötig.
Ich habe es mitbekommen. Ja, bis bald. Also wir werden definitiv voneinander hören.
Das machen wir. Dann wünsche ich dir auch einen schönen Tag.
Bis bald. Ciao.
Ciao.